Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In der Schweiz sorgt eine neue nationale Strategie gegen Rassismus und Antisemitismus für Diskussionen. Der eigentliche Auslöser waren antisemitische Vorfälle und daraus ist jetzt aber ein breiter Aktionsplan geworden. Stark geprägt von Begriffen wie strukturellem Rassismus und inspiriert von Bewegungen wie Black Lives Matter aus den USA. Und da stellt sich die Frage, wird hier ein Problem verwaltet, das es in dieser Form vielleicht überhaupt nicht gibt? Und droht vielleicht sogar ein gefährlicher Eingriff in die Meinungsfreiheit? Darüber spreche ich jetzt mit dem Schweizer Journalisten Philipp Gut. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst, wie ordnen Sie diesen neuen Aktionsplan grundsätzlich denn ein?
Ja, es passt in unsere Zeit, würde ich sagen. Es ist jetzt offizielle Politik. Die Schweiz setzt das um. Es gibt ganz viele nationale Strategien, sogenannte, in allen möglichen Politikbereichen. Das ist jetzt diese jüngste nationale Strategie. Die Politik klemmt sich da dahinter, erweckt den Eindruck, dass wir ein riesiges Rassismusproblem in der Schweiz hätten und dass dem mit staatlichem Aktionismus zu entgegnen sei.
Die Strategie soll ja eigentlich auch den Antisemitismus bekämpfen. Das war ja der Auslöser zumindest. Viele sagen jetzt, davon ist aber nicht mehr viel übrig geblieben, wenn wir genauer hinschauen. Wie erklären Sie sich diese Verschiebung?
Ja, das ist so. Es hängt auch damit zusammen, wer überhaupt hinter dieser nationalen Strategie steht. Das kam ursprünglich von einer SP, also einer sozialdemokratischen Nationalrätin Samira Marti aus. Und die SP in der Schweiz, die hat sich in den letzten Jahren ganz weit zum Fenster hinausgelehnt, was Israel betrifft. Sie hat zu Gaza-Demonstrationen aufgerufen. Sie hat öffentlich gesagt, das israelische Regime, wie sie sagen, die Regierung, die demokratisch gewählte Regierung von Israel, sei eine Regierung von Kriegsverbrechen. Also es ist eine sehr große Ironie dahinter, kann man sagen. Ein absoluter Witz auch, dass ausgerechnet diese Kreise, die ständig gegen Israel hetzen und die sich ganz eindeutig auf die Seite der Palästinenser stellen, die auch Sanktionen zum Beispiel von der neutralen Schweiz fordern, das alles macht die SP, dass diese Kreise jetzt ausgerechnet kommen und sagen, wir müssen etwas tun gegen Antisemitismus. Wir haben, wenn wir ein Antisemitismusproblem in der Schweiz haben, dieses nicht auf der rechten politischen Seite, wie man immer sagt. Es gibt da keine lebhafte Neonazi-Szene zum Beispiel, aber wir haben einen sehr weit verbreiteten linken Antisemitismus und wir haben einen importierten Antisemitismus. Der Antisemitismus ist deshalb in den letzten Jahren in der Schweiz, wenn er denn virulenter geworden ist, eben deshalb virulenter geworden, weil eben sehr viele Leute reingelassen worden sind aus muslimischen Ländern, die sehr antisemitisch eingestellt sind. Also das ist das Problem, wenn man hier etwas machen wollte, müsste man besser schauen, wen man überhaupt ins Land lässt und sicher nicht solche bürokratischen Aktionspläne und nationalen Strategien entwerfen.
Wenn man das Wort struktureller Rassismus hört, dann denkt man ja eigentlich gleich schon wieder an NGOs. Ja? Dementsprechend, wie bewerten Sie denn die Rolle von NGOs oder von Fachstellen, die jetzt natürlich intensiv an dieser Strategie mitgearbeitet haben und das in Zukunft auch weiter tun? Also sind wir hier schon wieder beim Erfüllen von einem Eigeninteresse, von dem Füttern von einer ganz bestimmten Klientel und von einer Schuld- und Sühnekultur, wenn man so will, die sich einfach selbst neue Aufgaben schafft?
Ja, man kann die Rolle, die NGOs, die sogenannte Nichtregierungsorganisationen, die eigentlich Regierungsorganisationen sind, weil sie eben vom Geld der Regierung, der Steuerzahler weitgehend leben, gar nicht überschätzt. Also die haben, wie Sie richtig feststellen, bereits in der Vorbereitung, im Lobbyieren für verschärfte Regeln und solche Aktionspläne und Strategien eine entscheidende Rolle gespielt und sie werden in Zukunft eben noch mehr profitieren. Es ist wie ein Kreis von Leuten, die sich quasi selber bedient, sich selber Aufträge zuschanzt, Antirassismusstellen werden ausgebaut, es werden neue Überwachungsinstrumente geschaffen. Der Bund fordert jetzt auch, dass noch mehr Berichte geschrieben werden müssen und von all dem profitiert natürlich dieser Speckgürtel. Also es ist wirklich eine von diesen Interessengruppen, von diesen Lobbygruppen aus den NGO-Reihen getriebene Strategie, die jetzt eben staatlich noch mehr Segen bekommt. Das kann man durchaus so feststellen. Es ist eine Art Selbstbedienungsladen, auch eine Art Beschäftigungstherapie für diese Kreise.
Struktureller Rassismus, das ist ein Begriff, der ist natürlich total abstrakt und total schwammig. Wie definiert man eigentlich den Begriff? Was soll das eigentlich sein und speziell auf die Schweiz umgelegt? Wo soll der angeblich erkennbar sein? Wo muss man ihn denn bekämpfen?
Ja, ich würde sagen, der Begriff struktureller Rassismus ist eigentlich ein Trick. Es ist ein Trick, um den Leuten zu begegnen, die sagen, ja, Moment mal, wo haben wir denn Rassismus? Und struktureller Rassismus sagt eben, ja halt, ihr müsst gar nicht bösartige Rassisten sein, ihr müsst gar nicht böswillig sein, es muss euch nicht mal bewusst sein, aber in den Strukturen, in Institutionen, in Prozessen, überall ist halt irgendwo dieser Rassismus verstärkt und ihr merkt das gar nicht. Also das ist quasi die Rückzugsposition derer, die sagen, dass überall Rassismus zu wittern sei. Das ist natürlich ein Blödsinn, das ist ein, ja, wirklich ein theoretisches Konstrukt, das in gewissen intellektuellen Kreisen auch in den USA entstanden ist und das jetzt als Schlagwort dient für diese angeblichen Antirassisten. Man kann das gar nicht richtig festmachen und deshalb ist das auch ein Begriff, dem man nicht entgegnen kann und sagen kann, ja nein, also zählt mal die Fälle auf, es muss da gar nicht wirkliche Fälle geben. Es wird einfach gesagt, das ist jetzt so, das ist sehr wolkig. Es ist ein Trick, wie eingangs formuliert, um eben diese Rassismusdebatte und diese ganze Antirassismus-Maschinerie am Laufen zu lassen.
Versuchen wir es trotzdem mal festzumachen. Haben Sie konkrete Beispiele, wo dieser Begriff in der schweizerischen Realität ebenso konstruiert wird?
Ja, in diesen ganzen Begründungen für diesen neuen Staatsinterventionismus wird das ständig gesagt, aber es gibt da, wie gesagt, keine konkreten Beispiele. Ich kann mich eben erinnern, wenn man dann eben wirklich schaut, wo gibt es Rassismus, dann ist da oft nichts dahinter. Es gab vor einigen Jahren einen fürchterlichen Verdacht, der in der ganzen Weltpresse dann gestreut worden ist, bis zur New York Times, wo es geheißen hat, in der Schweiz ein Schwarzer mit einer Kettensäge attackiert worden. Das konnte man dann weltweit lesen, wie rassistisch und gemeingefährlich die Schweizer seien. Später hat sich herausgestellt, dass das eine Abrechnung im Drogenmilieu war und überhaupt nichts mit Rassismus zu tun gehabt hat. Auch dieser Fall wurde damals von sogenannten NGOs ausgeschlachtet. Also die Rede vom strukturellen Rassismus ist ein intellektueller Blödsinn, der in der Realität so eigentlich gar nicht festzumachen ist.
Was aber Realität werden wird, sind die Folgen. Laut Plan sollen sich nämlich alle staatlichen Stellen laufend selbst auf potenziell rassistische Muster überprüfen. Also, das hat Auswirkungen auf Verwaltung, Schulen und Polizei. Wie schätzen Sie diese Auswirkungen denn ein?
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir gerade das Stichwort Polizei zuerst aufgreifen, da gibt es schon länger eine Diskussion über das sogenannte Racial Profiling, also dass Polizisten angeblich dunkelhäutige Menschen aus rassistischen Motiven ohne Gründe vermehrt kontrollierten. Das ist in der Realität nicht so festzumachen. Die Realität ist einfach, dass wir sehr viel Ausländer in Kriminalitätsstatistiken haben und die haben oft eben eine andere Hautfarbe. Also, auch das spiegelt eigentlich das Verhalten der Polizei die Realität. Sie haben völlig recht, wenn Sie feststellen, dass das eben das Staatshandeln weiter beeinflussen wird. Das wird teurer natürlich. Die Steuerzahler müssen für all diese neuen Stellen aufkommen. Das ist auch ein Bestandteil dieser Strategie, dass die bestehenden Antirassismus-Fachstellen und Kommissionen und so weiter, Fachgruppen, dass die ausgebaut werden müssen. Dahinter steht auch letztlich neben den NGOs die UNO, die Vereinten Nationen. Die Schweiz ist vor Jahrzehnten einem Antirassismusabkommen beigetreten. Das erweist sich jetzt als politischer Fehler, würde ich sagen, denn die UNO macht eben auch ständig solche Forderungen. Was die Schweiz jetzt umsetzt, geht eigentlich auf UNO-Forderungen zurück. Und da ist dann die absurde Situation, dass sie zum Beispiel UNO-Kommissionen in der Schweiz haben, wo die Mitglieder aus Ländern kommen, die Grundrechte mit Füßen treten, die weit weg von einer funktionierenden Demokratie sind und die dann in die Schweiz kommen und zum Beispiel Kritik an demokratischen Volksentscheiden üben. Wenn ich die UNO-Berichte der UNO-Kommission für Rassismus durchblättere in den letzten Jahren, da wird zum Beispiel moniert, dass die Schweizer sich dafür entschieden haben, die Zuwanderung selbst zu steuern. Das gilt dann bereits als rassistisch. Auch die Anti-Minarett-Initiative zum Beispiel, das alles demokratische Volksentscheide, die werden dann so in interpretiert von der UNO, dass das eben bereits Rassismus sei, der da zum Ausdruck komme. Also letztlich ist das ein absolutes Eigentor, wenn man sich solchen eigentlich ja vernünftig klingenden UNO-Abkommen unterwirft, die aber letztlich dann in fragwürdiger Weise gegen die Nationalstaaten gewendet werden können.
Hat dieses Konzept das Potenzial dazu, zum absoluten Zensurinstrument zu werden in der Schweiz? Also kann das die politische Kultur in der Schweiz massiv verändern? Oder ist das jetzt ein Stürmchen im Wasserglas? Oder ist das ein ganz besonderer Aufreger mit möglicherweise ganz besonderen Folgen?
Ja, ich würde sagen, ist es Wahnsinn, so hat das doch Methode. Also es ist klar, dass das allein jetzt nicht die neueste, größte Überwachungsglocke, Käseglocke über die Schweizer Bevölkerung stülpt. Da gibt es andere Instrumente, aber es ist eben Teil einer politischen Entwicklung, die ich sehr kritisch sehe, dass man das Gefühl hat, die Bürger müssten bevormundet werden, der Staat müsse ihnen sagen, was man sagen darf, was nicht, wie man sich auch persönlich zu verhalten habe. Das gibt den Staat letztlich nichts an. Der Staat sollte sich meiner liberalen Auffassung nach auf die Kernaufgaben konzentrieren. Er sollte die Sicherheit der Bürger in erster Linie garantieren können, aber nicht jetzt sich in Aktionismus üben. Und Sie haben schon recht. Also wenn man das zu Ende denkt, dann bedeutet das natürlich schon auch, dass gewisse Aussagen nicht mehr möglich sind. Auch der Antirassismusartikel, die sogenannte Antirassismusstrafnorm, ist in den letzten Jahren ständig ausgebaut worden. Zuerst betraf das wirklich Rassismus im engeren Sinne, ist dann auch ausgebaut worden, auch auf Aussagen zu Religionen, sogar zu sexuellen Identitäten und so weiter. Und dann wird das natürlich schwierig. Dann ist jede kritische Äußerung gegenüber bestimmten Verhaltensweisen oder Bevölkerungsgruppen dann potenziell bereits im Ruch des Rassismus. Wir haben kürzlich ein sehr absurdes Beispiel in der Schweiz erlebt. Da hat ein normaler User, ein Bürger in den sozialen Medien sich dagegen kritisch geäußert, dass jetzt dieser Transgenderismus so überhand nehme. Gesagt, letztlich biologisch gesehen gäbe es eigentlich Mann und Frau und nichts viel anderes. Und für diese Aussage muss jetzt 10 Tage ins Gefängnis, weil das durch die Ausweitung dieses Rassismusartikels eben auch bereits unter Rassismus geht, wenn man sich zum Beispiel zu sexuellen Identitäten äußert. Also wenn Sie fragen nach Zensurmechanismen, dass das durchaus spielt, aber jetzt nicht alleine oder unbedingt nur durch diese neue nationale Strategie.
Sagt der schweizerische Journalist Philipp Gut und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Danowski.